Feuerio, der Podcast über Feuer und seine besondere Beziehung zum Menschen.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast zum Thema Feuer, unserem Feuerio-Podcast. Ich begrüße heute Frau Brigitte Marschall. Sie ist Universitätsprofessorin in Ruhestand am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Universität Wien. Sie hat an verschiedenen Universitäten im Ausland gelehrt und geforscht, unter anderem in Prag, Bern, Tokio, Tel Aviv oder Boston. Und die Schwerpunkte ihrer Arbeit und zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen reichen vom politischen Theater über den Wiener Aktionismus bis hin zu Sub- und Gegenkulturen, theatralen und medialen Protest- und Aktionsformen, Szenografie, Psychodrama oder dem Thema Ritualität und Theatralität in sozialen Krisenzeiten. Das klingt alles sehr vielfältig und umfangreich. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden über eine Ihrer Lehrveranstaltungen mit dem Titel es brennt, das Element Feuer in den Künsten. Und zu dem Thema würde ich mich heute sehr gerne mit Ihnen unterhalten. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Es war für mich auch sehr ungewöhnlich, wie ich Ihr Mail bekommen habe und dachte, aha, Ingenieurbüro, Brandschutz, was wollen die von mir? Weil ich ja einmal auch im Institut Brandschutzbeauftragte gewesen bin, habe dann also das studiert und war also sehr begeistert, weil ich immer das sehr interessant finde, wenn man aus anderen Bereichen zusammenkommt. Also Sie haben auch viele Themen von mir vorgestellt, aber für mich ist es wichtig, dass das miteinander korrespondiert und sehr oft eben auch fächerübergreifend ist. Und da ergeben sich eigentlich neue Aspekte und interessante Gedanken auch, für mich auch neue Überlegungen wieder. Also durchaus sehr fruchtbar.
Die Frage, die mich ja beschäftigt hat, das Thema Feuer hat ja in der Mythologie eine große Bedeutung. Also wir beschäftigen uns in der Arbeit mit dem Schadenfeuer, aber die Faszination des Feuers ist ja eine sehr, sehr alte Faszination für die Menschheit. Und ja, in der Mythologie gibt es einige klingende Namen. Da gibt es den Prometheus oder der Phönix, der aus der Asche aufsteigt. Und da würde ich gern von Ihnen ganz viel dazu hören. Also was hat es mit dem Feuer in der Mythologie auf sich? Woher kommt diese Faszination? Ist das eine alte Geschichte, die Mythologie, oder ist das heute immer noch topaktuell?
Ich möchte vielleicht sogar noch mal ein bisschen weiter den Bogen spannen und jetzt nicht nur Mythologie, sondern was mich eigentlich zu dem Thema hingetrieben hat, wie ich überhaupt zu dem Thema komme. Ich finde ja immer interessant, wie man Thema findet. Es war eigentlich über die vier Elemente. Und die vier Elemente sind ja ganz prägend, eben auch Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und die hängen wieder sehr stark mit der Humoralpathologie zusammen, mit der Vier-Säfte-Lehre. Und die bestimmen ja eigentlich wieder auch den Charakter oder verschiedene andere Komponenten, also lange Zeit bis eigentlich so 18. Jahrhundert. Also mir hat dann sehr stark eben, und da kommen wir dann zur Mythologie, so etwas wie Naturphilosophie auch interessiert, weil ja der Mensch immer eigentlich sucht für Katastrophen, und Feuer ist ja auch nicht nur das reinigende Element, sondern sehr oft eben auch im Begriff einer Katastrophe. Menschen fragen dann immer nach der Ursache. Wer ist schuld? Was ist passiert? Warum ist es passiert? Also so diese Ursache-Wirkung. Und das hat mich eben zu den vier Elementen, zu der Humoralpathologie und dann eigentlich eben zur Mythologie geführt. Weil die Mythologie eben auch genau so etwas ist, wo der Mensch fragt, ja, also wie kann ich dieses Unglück verstehen? Wer ist dafür verantwortlich? Und da sind dann eben auch Götter verantwortlich, weil das ja eigentlich in der Antike, also wir sind da, wo man so Berichte hat, schriftliche Berichte hat oder auch Darstellungen auf Töpfervasen etc., so vielleicht so 6. Jahrhundert vor Christus, wo dann eben der Mensch genau wieder fragt, also wer ist da schuld? Und der Mensch ja sich noch nicht abgrenzt vom Kosmos. Also man muss sich das ja auch immer in der Wertevorstellung nicht zu uns adäquat, zu unserem Denken vorstellen. Wir grenzen uns stark ab, also das ist das Individuum, das ist das Ich und da ist der Kosmos und die Welt, die anderen. Da ist es ja nur eine große Einheit. Es geht eigentlich so bis 15., 16. Jahrhundert nach Christus, wo der Mensch sich immer noch so als Einheit mit dem Kosmos fühlt. Also auch korrespondiert der Leib, die Gedankenwelt korrespondiert sehr stark eben mit dem Kosmos, mit dem Göttlichen. Und so werden auch die Ursachen, es ist nicht der Verstand, der jetzt erklärt, sondern die Ursachen werden in den Gottheiten, in den Walten wirken, in den Handlungsweisen eigentlich der Gottheiten gesucht.
Das heißt, der Blitzschlag ist Gott gemacht,
Das
der Schadensfeuer, also das Unglück
Nein, man kann es noch nicht richtig logisch erklären. Also wie funktioniert das chemisch, wie funktioniert es im Sinne der Naturwissenschaften, sondern eben man personalisiert es eigentlich auch sehr stark. Ne? Das finde ich auch interessant, man sucht immer eine Materialisierung, ein Bild. Wie kann ich das greifen? Wie kann ich dem Gestalt geben? Und so sucht man ja sehr oft eben Personen für diese Geschichten.
Prometheus, die Geschichte war ja so, dass er von den Göttern das Feuer den Menschen gebracht hat.
Also wie alle mythischen Geschichten ist es immer sehr eine ausführliche Geschichte mit sehr vielen Nebenzweigen. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass im Altertum das Geschichtsverständnis auch im Sinne eines mythologischen Verständnisses gewesen ist. Und gleichzeitig, was ist aktuell passiert? Also diese Kombination Aktualität und was kann ich aber auch aus der Mythologie mit dem verbinden? Die Geschichte, die erzählt wird, eben über Prometheus, dass Zeus, der allmächtige Gottvater Zeus, setzt die Opferung ein. Also er will mehr oder minder das organisieren, wie Menschen Tieropfer bringen sollen. Und das will er einsetzen und eben Prometheus soll hier eben organisieren, wie die Menschen eben hier Tiere opfern sollen. Und der Prometheus, listig wie er ist, möchte Zeus täuschen. Und er opfert Tiere und macht zwei getrennte Haufen. Und in den einen das gute Fleisch, also das saftige, das möchte er den Menschen geben. Und dann häuft er die Knochen an, das minderwertige Fleisch, bedeckt es aber mit einer Fettschicht, also dass es zunächst gar nicht zu erkennen ist. Und Zeus nimmt man an, durchschaut ihn, Gottvater Zeus, wählt aber trotzdem das, was sehr üppig ausschaut, also diesen Berg, wo also da das Fett angehäuft ist und drunter aber die Knochen. Und sieht dann, also wie er da hineinsticht, dass das also nicht das gute Opfer ist, das fleischige Opfer, sondern dass ihm eben da das Prometheus betrogen hat. Und eben aus Rache, und das ist ja jetzt wieder zweigeteilt, ne? Das heißt, betrifft sowohl die Menschen als auch den Prometheus. Die Menschen trifft es insofern, da Zeus beschließt, also die Menschen sollen sich nicht weiterentwickeln, weil Feuer bedeutet ja immer auch eine Weiterentwicklung in der kulturellen Entwicklung, in der Stufe der Zivilisation auch, vom Kochten, also vom Rohen geht man ja dann ins Gekochte. Das bedeutet ja auch so etwas wie Zivilisationsfortschritt. Also er bestraft die Menschen, aber auch Prometheus. Und die Erzählung geht so, dass also Prometheus an einen Felsen im Kaukasusgebirge angeschmiedet wird, ist vielleicht auch wichtig, weil ja wieder der Schmied, der Hephaistos, wieder sehr stark auch mit dem Feuer konnotiert ist. Er wird also der Prometheus dort in den Kaukasusgebirge angeschmiedet an einen Felsen und noch zur Verschärfung der Strafe frisst ein Adler ihn beständig an der Leber. Und diese Leber, an der frisst, die wächst aber immer wieder nach. Also da sieht man, diese Quelle, diese Ressource, so wie das Feuer eigentlich, hört nicht auf, wenn es einmal brennt, wenn es einmal lodert, ist also die, immer wieder wächst ihm die Leber nach. Und er wird aber dann schlussendlich doch befreit. Und der Adler wird mit einem Pfeil erschossen. Und es gibt also verschiedene Varianten, wie es so oft im Mythos auch ist. Die eine erzählt, dass also Prometheus da befreit wird und die Freiheit erlangt von Zeus. Und Zeus sich gar nicht so jetzt weiter rächt, sondern das muss man sich vorstellen, das ist eine endlos lange Zeitspanne. Also da können wir unsere Zeitrechnung da jetzt nicht ansetzen. In der Mythologie ist Zeit und Raum also auch nicht empirisch zu messen. Und aber die andere Geschichte sagt also, dass Prometheus sich noch einmal rächen möchte an Zeus und eben den Göttern das Feuer raubt. Und es passiert insofern ganz interessant, da Prometheus ein Stückchen Glut von den Göttern entwendet und das in einen großen Fenchelstängel steckt, diese Glut, in einen trockenen Fenchelstängel. Und mit diesem Glutnest, das bringt er den Menschen, damit die Menschen eben weiter sich entwickeln können in der Zivilisation. Was ja ganz wichtig ist, weil man ja verschiedene Geräte eben durch die Schmiedekunst, durch das Handwerk herstellen kann. Man kann aber auch eben durch das Feuer Wärme, die Ernährung, eben hier Kulturtechniken in anderer Weise noch einmal schaffen, weil sie ja die Götter hatten und eben die Menschen durch Prometheus jetzt eben auch gewinnen sollen. Und es ist aber so, dass der Prometheus einstels gilt als der Revolutionär, der Befreier, der jetzt wirklich sich gegen Gott, gegen Zeus wendet, also wirklich sehr aktiv ist und ein Aufklärer ist. Andererseits also, gibt es also durchaus auch Berichte, wo es eher zivilisationskritisch gesehen wird. Also der, der eben nicht der Lichtbringer ist, nicht der den Fortschritt bringt, sondern eigentlich der, der hier der Widerständler ist, der bestraft werden soll. Also ungefähr, das darf nicht sein aus moralischen Überlegungen, ist der Prometheus eben auch sehr ein polyvalenter Gott, also sehr ein zwiespältiger Gott, der sowohl als Kulturbringer, aber eigentlich auch als zivilisationskritischer Gott gesehen werden kann.
Also so, weil er ja die Götter erzürnt hat
auch, ja, ja, mit seiner ja. List. Naja, und wenn man es weiter denkt, dass ja vieles dann eben, wenn man denkt, es ist eine Kulturtechnik, das Feuer, was gebracht wird, bringt natürlich auch technischen Fortschritt, bringt kulturellen Fortschritt. Und wenn man es in der Folge in den Jahrhunderten, kann man durchaus sagen, ja, also die zivilisationskritischen Schriften sind dann dagegen. Also das hätte gar nicht passieren sollen, sondern der Mensch soll ja eigentlich zurückgestuft werden wieder. Ne? Der soll eher ruhig gehalten werden, soll sich nicht weiterentwickeln.
Ich finde interessant, dass in einer Mythologie die Geschichte so erzählt wird, dass man ja die Götter sozusagen überlisten musste. Also es wurde jetzt nicht als Geschenk für die Menschheit gesehen, sondern
naja, ich würde sagen, es ist wieder beides. Ja. Also er überlistet ihn und dadurch wird es zum Geschenk. Es ist, finde ich, immer beides. Das finde ich, ist immer auch so dieses Konterkarieren. Das ist sehr oft in der Mythologie. Das hat immer sowohl das auch.
Also dass beide Seiten betrachtet werden.
Genau, ja. Er muss es stehlen, er muss überlisten und dann kann er es schenken. Nicht? Dann kann er es wieder hergeben.
Zeus, dem das Feuer ja gestohlen wurde, Der wird ja in der Mythologie ja auch immer mit Blitz und Donner in Verbindung gebracht. Also der Blitz bringt ja dann auch wieder Feuer auf die Erde. Das war aber jetzt nicht so ein Thema, dass durch Blitz entstehen auch Brände. Aber das hatte man nicht als Gottes Geschenk jetzt gesehen.
Naja, sondern das ist wieder die Bedrohung. Ne? Da ist was passiert, da ist irgendein Frevel passiert. Ne? Da muss man dann wieder opfern eben, damit man die zürnenden Götter oder den zürnenden Gott besänftigt. Man muss sich überhaupt vorstellen, dass ja hier die griechische antike Religion, kann man eigentlich nicht so als Religion bezeichnen im Sinne eines, natürlich so wie wir es kennen, in vielen Religionen als Monotheismus, ist ein Polytheismus, wo jede Gottheit Heiligtümer hat und zu bestimmten Handlungen und Funktionen auch zugeordnet sind. Und eigentlich jeder Athener Bürger, der, also ich sage ganz bewusst Bürger, männlich, der etwas auf sich gehalten hat, hat einen Haushalter, wo er wieder seine Privatgottheiten auch verehrt hat. Also man darf sich nicht so vorstellen, dass es hier ein Buch gibt und so wie das Alte oder Neue Testament oder sonstige in religiösen Zusammenhängen Schriften, sondern eben es ist diese Durchwachsung der gesamten Natur mit Gottheiten, die ganz bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben. Ne? Und das ist ja das Interessante. Diese Götter sind ja auch durchaus so Halbgötter. Das heißt, sie können ja, sind wir wieder bei diesen Mischungen, mit dieser Polyvalenz, sie können sowohl Mensch als auch Gott sein in einer Gestalt oder changieren sehr oft, verkleiden sich, täuschen dadurch wieder. Ja. Also das vielleicht auch so.
Und wie Sie zuerst erwähnt haben, der Schmied, auch wieder
Hephaistos, ja,
auch wieder eine eigene Gottheit. Also das heißt, es hat ja dann für ganz viele Bereiche dann die entsprechenden Götter gegeben.
Ja.
Hat es dann, wenn es gebrannt hat auch, ich meine, wir kennen heute den heiligen Florian in der katholischen Kirche, aber hat es da in der griechischen Mythologie dann auch entsprechende Götter eben für den Schutz vor dem Feuer gegeben?
Das eigentlich nicht. Ne? Also der Schutz, das war dann, ich meine, der Schutz ist dann, gerade wenn man das Feuer anschaut, ist es möglicherweise die Hera, das ist dann eine Göttin, die Hera, die das Herdfeuer sozusagen, das Beherdete, das, was hier schon dann geschützt wird, also nicht die lodernden Flammen, sondern das, was umzingelt wird, was dann eben behaust ist, was ja auch wieder genau Sesshaftigkeit beinhaltet, wenn ich sage, ich kann das Feuer eben schon im Haus befrieden, ich kann es mehr oder minder institutionalisieren, dann kann man schon sagen, dass diese Hera, die Göttin Hera, schon auch die Beschützerin wieder ist. Nicht? Also die das beschützt, die das pflegt, damit eben das nicht ausufert, nicht ein Brand entsteht und dass es eben auch nicht ausgeht. Also das ist ja auch immer etwas, nicht? Die Flamme, die beherdet werden soll, die geschützt werden soll, die gepflegt werden soll, damit es eben nicht ausgeht, das Feuer.
Dass er dann die entsprechende Wärme im Raum brachte, das Licht im Raum brachte, die Speisen garte oder wärmte. Genau. Also das hat man dann der Göttin Hera zugeschrieben.
Also dass sie das auch beschützt.
Dass sie das beschützt.
Und eigentlich geht es zurück auf Prometheus. Kann man wieder sagen, naja, der hat ja eigentlich die Zivilisation, die Kultur stufenweise, phasenweise eingeleitet.
Aber das heißt, die Kultivierung des Feuers hat eben auf der einen Seite eine Macht bedeutet. Also der das Feuer kultivieren konnte, war eben mächtiger im Vergleich zu dem, der es nicht kultivieren konnte. War das auch so ein Gefühl, dann näher den Gottheiten zu sein? Also Sie haben ja zuerst diesen Unterschied erwähnt, zu sagen, durch dieses Geschenk des Feuers, das ja eigentlich den Göttern vorbehalten war, hat sich der Mensch ja mehr oder minder ein Stück genähert.
Sicher. Und dann gibt es noch den Phaeton, der hier noch einmal so hybrid ist und also mit seinen Sonnenwagen, also die Sonne, die ja auch so eine Lichtbringerin ist und Hitze erzeugt, der mit seinen Wagen bis zur Sonne hinauffährt und sozusagen sich noch einmal in einer Überzeichnung, in fast größenwahnsinnig hybrid eben anmaßt, dann bis zur Sonne hinaufzufahren und der dann auch wieder vernichtet wird. Nicht? Also wenn man zu stark da an den Göttern anstreift, dann kann es schon wieder passieren, dass man vernichtet wird.
Die Geschichte von Phaeton, wollen Sie die noch genauer schildern?
Ja,
also das heißt, Phaeton war auch so ein Gott oder ein
auch
Halbgott?
Ein Halbgott, der eben sich selber überschätzt. Ne? Also, und es sind ja sehr oft die Mythologie ganz ähnlich, wie wir es eigentlich so aus Bibelstellen haben, immer in Gleichnissen, in Allegorien, dass der Mensch eben interpretieren kann und auch sieht, aha, wie muss ich mich verhalten oder was ist da die Aussage. Und das ist eben dieser Phaeton auf jeden Fall die Aussage, du Mensch, pass auf und überspann nicht, was du eigentlich kannst. Überschätze nicht dein Können, sonst wirst du auf jeden Fall vernichtet. Und das wird dann eben auch der Phaeton, wird dann auch wieder vernichtet, weil er eben sich so überschätzt.
Und diese Vernichtung passiert eben auch wieder durch Götter.
Na, das sind dann auch wieder, dann werden Blitze auf, weil es ist ja immer auch, es wird dann wieder stellvertretend, wer bestraft. Also nicht nur der, der es jetzt verursacht hat, Phaeton oder zuerst Prometheus, sondern auch der Menschen. Weil es ja immer wieder als Exempel dient. Ne? Also als Beispiel, du darfst das nicht, Achtung, das kann da auch passieren. Und so wird also dann auch wieder als Gleichnis der Weltenbrand ausgelöst, sozusagen eine Apokalypse, die alles vernichten soll, alles wieder gleich machen soll, damit dann wieder, und das ist immer beim ganz was Wichtiges, was Neues entstehen kann. Also durch Feuer ist ja nicht nur die Vernichtung, die Katastrophe, es soll ja wieder auch etwas Neues entstehen. Es ist ja auch sowas wie die Reinigung, die Katharsis, dass das wieder gereinigt werden soll. Und dieser Weltenbrand, dieser Flächenbrand soll ja dann wieder die Erneuerung bringen, dass dann eben wieder Menschen neu erschaffen werden können und eben neues Leben daraus wieder entstehen kann.
Das bringt mich da wieder zum Phönix, der aus der Asche steigt.
Ja, richtig. Das ist auch so ein Bild. Das ist auch so ein Bild.
Der immer wieder verbrennt und aus der Asche dann immer wieder neu entsteht.
Ja, haben viele von uns jetzt das Bild der Conchita Wurst. Die Reise like a Phönix. Also das ist schon auch das Bild. Also wenn du durchaus auch vernichtet wirst von der Gesellschaft, aber hab immer wieder die Kraft, dich zu erneuern, daraus herauszugehen und neu zu leben mit neuen Energien. Weil Feuer gibt ja auch Energie, gibt ja Kraft, mit neuen Energien weiterzuleben. Und es hat natürlich bei Conchita Wurst auch die erotische Komponente, weil mit Feuer ist ja auch immer die Erotik verbunden. Man kann, wenn man es weiterinterpretiert, kann man natürlich auch den Prometheus wieder, der lässt seine Triebe da freien Lauf, also wenn man es dann im Sinne der Psychoanalyse oder im 20. Jahrhundert dann interpretieren würde, wäre es dann sicher auch wieder mit der Triebtheorie, also der sich eher ausleben möchte, möchte auch, dass die Menschheit sich ausleben könnte und darf und nicht da so festgezurrt in den Götterglauben ist. Also das ist eine Interpretation, die wirklich sehr, sehr weit gehen kann.
Also dieses Bild vom feurigen Gemüt, das dann ein
Ja, im Sprachgebrauch, oder brennende Liebe. Das wäre dann so, man ist entflammt für jemanden. Also entflammt und aber auch entflammt sein und trotzdem die Flamme in sich tragen. Also der geopfert wird und der das Opfer ist, immer wieder beim Prometheus. Also das ist ja eben wirklich diese zwei Seiten, die hier ständig beim Feuer sind. Ich habe zuerst schon diese vier Elemente erwähnt. Ich glaube, die sind nämlich auch ganz wichtig, weil man sozusagen auch den Mensch und der Mensch sich dadurch erklärt, die Natur, den Zusammenhang der Natur und zum Kosmos. Wobei Natur muss man natürlich auch immer historisch verstehen. Also was versteht eine Gesellschaft historisch unter Natur? Wie ist da das Verständnis? Das ist ja auch ganz variabel und unterschiedlich. Und eben diese vier Elemente regeln sozusagen auch ganz genau das Verhältnis eben zur Erde, zum Feuer, zum Wasser und zur Luft. Und wie gehe ich dann damit um? Was verbirgt sich hinter diesen vier Elementen? Und diese vier Elemente, die ja dann, wie ich es kurz erwähnt habe, in diese Humoralpathologie eingehend, also in diese Humor heißt ja eigentlich Feuchtigkeit, die ja dann auch die Medizin bestimmt und also sehr stark Alltagspraxis bestimmt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass hier ja dieses Naturverstehen auch die Werte, die Normen, die Denkbilder, nicht nur die Allegorien, sondern tatsächlich auch so Handlungsanweisungen im Alltag gibt und eben lange Zeit den Menschen bestimmt, bis er sich dann eben von diesen Elementen und von dieser Humoralpathologie löst. Das passiert eigentlich spät, also wo dann diese Naturphilosophie in die Naturwissenschaft übergeht. 18. Jahrhundert, würde ich einmal sagen. Trotzdem aber, und ich finde es immer interessant, wenn man so zeitgenössisch schaut, dass es durchaus so in der Mystik weiterlebt, in der Esoterik und ich würde sogar sagen in Verschwörungstheorien. Weil hier Verschwörungstheorien ja auch immer diese Ursachenwirkung suchen und sehr stark eben gegen die logische Aufklärung operieren, sondern Korrespondenzen, Zusammenhängen aus der Natur und sehr oft eben auch mit dem Göttlichen, mit dem großen Ganzen eigentlich herstellen wollen. Deswegen sind ja auch immer sehr oft Führer Trump der gottähnliche Potentat, der auch verehrt wird, der sich eben auch als irdische Gottheit fühlt und verehrt werden will. Und sehr viele eben Verschwörungstheorien speisen sich dann eben auch als so Verständnis aus diesem Zusammenhang dieser Elemente, wie wirkt es wieder mit den vier Säften und wie wirkt es mit dem Charakter, mit den Charaktereigenschaften und all diesen Dingen. Wie sind Machtverhältnisse, Hierarchien, was wird da für Geschichten erzählt, für Interpretationen, eben die eben nicht, sondern die mit Glauben zu tun haben, wo sehr oft auch Wunder einbezogen werden, an die zu glauben ist, weil sie eben Wunder sind und eben nicht rational erklärt werden sollen. Und deswegen denke ich, hat das schon auch was mit den Verschwörungstheorien auch zu tun und mit Fake News, wenn man auch hier Geschichten erzählt, interpretiert, auch in eine bestimmte Richtung Aspekte bringen möchte.
Ja, wie darf ich mir das vorstellen? Also ich meine, wenn wir werden heute mit Nachrichten überschwemmt.
Oft
bei manchen Nachrichten ist es ein erster Gedanke, das kann ja nicht wahr sein. Also entstehen aus dem heraus einfach diese alten...
Ja, ich glaube schon. Ich meine, es ist ja immer so Pendelausschläge, wenn ein Zeitalter Gesellschaften sich sehr stark eben um logische Zusammenhänge bemüht, um Erklärungen jetzt im naturwissenschaftlichen Sinne bemüht, schlägt das Pendel in Richtung Esoterik aus und andere Interpretationsmuster. Ich glaube, das ist immer beide Dinge. Wenn etwas sehr stark wird, ist es auf jeden Fall in diese andere Richtung auch. Und es sind ja durchaus eben auch immer sehr starke Richtungen. Und dann, glaube ich, ist ein wichtiges Aspekt auch, dass Zusammenhänge, gerade gesellschaftspolitische, geopolitische, immer schwerer durchschaubar sind, immer differenzierter sind. Eben nicht so, wie es die Erzählungen eben in der Antike haben, die sehr stark eben auch schwarz-weiß sind. Ich habe diese Erzählung, die läuft so, aber in der Interpretation habe ich es so. Aber es ist immer schwarz-weiß, das einer böse, der gute, wie wird das verhandelt? Und wenn etwas schwer verständlich ist, schwer durchschaubar, und das ist das 21. Jahrhundert für uns, dann natürlich sucht der Mensch wieder, wo sind denn so Erklärungsmuster, wo ich vielleicht dem wieder ein Gesicht geben kann, was da passiert, wo ich in Schwarz-Weiß einteilen, differenzieren kann, ohne zu sehen, dass da durchaus ja daneben noch andere Aspekte wichtig sind. Also das, glaube ich, sind dann schon eben Mechanismen, die hier wieder so Verschwörungstheorien und eben diesen Wissen, dass es da noch andere Mächte gibt, die am Werke sind, das, glaube ich, befeuert das. Oder Biden sagt, also mich hindert da niemand dran, nur Gott am Wahlkampf teilzunehmen. Es wird schon auch immer noch ausgelagert. Wir denken, wir sind also da befreit im Sinne von Nietzsche, es gibt keinen Gott mehr, Gott ist tot, es gibt aber unzählige Götter oder eben auch Inhalte, die Menschen durchaus Kraft geben, an das sie glauben und so Weltbilder aufbauen. Es hat ja nicht nur mit der europäischen Tradition zu tun, sondern all diese Aspekte und diese unterschiedlichen Gottheiten gibt es zum Beispiel auch im Hinduismus und in anderen Religionen. Also man darf es eigentlich nicht nur auf die europäische Kulturtradition beschränken, sondern man muss es eigentlich wirklich globalisieren. Das, glaube ich, ist auch vielleicht noch das Interessante. Und gerade das Feuer ist sowas Kulturenüberspannendes, das sich in allen Kulturen findet.
Ich würde mich mit Ihnen ja noch gerne auch über das Feuer als Trägermedium, also diese Symbolik, die das Feuer mit sich bringt. Das wird ja nehme ich an, auch aus der Mythologie heraus entstehen. Also Sie haben zuerst schon einige symbolische Bedeutungen für das Feuer erwähnt. Was hat es da mit dem Feuer auf sich in der ganzen mythologischen Geschichte?
Ja, das Feuer, glaube ich, ist auch insofern interessant, weil es ja so etwas auch wie Zeit und Raum beinhaltet. Also es verzehrt sich ja im Grunde nie. Ne? Da kommt dann der Brandschutzbeauftragte, der Feuerlöscher, der möchte es eindämmen, aber das Feuer an sich hat ja eigentlich in sich die Energie und die Kraft, sich auszuweiten, also über Raum und Zeit hinweg zu brennen, zu lodern. Also es ist sicher auch, dass man sagt, ja, also wenn es eingedämmt wird, dann bleibt die Asche. Das heißt, es ist die Vergänglichkeit damit ja auch sehr stark sichtbar. Das, was in der Vergangenheit gewesen ist, wo ich eigentlich nur mehr Spuren habe, die auf etwas hindeuten, was jetzt nicht mehr ist, aber was gewesen ist. Also diese Spur von etwas, was einmal da gewesen ist. Also mit Feuer, Asche, das ist auch wichtig für die Vergänglichkeit. Also wenn man zuerst sagt, es lodert, es brennt, es ist über ubiquitär eigentlich. Das ist ja wichtig fürs digitale Zeitalter, das ist ubiquitäre, über alle Raumzeitgrenzen hinweg kann das Feuer sich ausbreiten. Überhaupt, wenn man Atombombe und diese Katastrophen denkt, hat ja auch mit Feuer zu tun. Aber eben die Asche dann wieder auch für die Vergänglichkeit ganz was Wesentliches ist.
Es gibt ja ganz viele Begriffe, also für den Verlauf eines Brandes, jetzt spricht wieder der Brandschutzplaner, aber es beginnt mit einem Funken, wir haben eine kleine Flamme, wir haben ein Feuer, wir haben vielleicht eine Feuersbrunst, dann gibt es die Glut.
Feuer hat ja auch, wie Sie es jetzt geschildert haben, in unterschiedlichen Stufen und Phasen auch unterschiedliche Tonalität und auch optisch ganz unterschiedlich. Nicht? Ob es jetzt das gelblich ist oder dann blau wird oder dunkelblau wird oder je nach Stadium ganz unterschiedlich. Also auch von der Farbe und von der Tonalität und eben, dass es verändert oder eben wie reagiert dann Feuer wieder mit Wasser, sind wir wieder bei einem Element. Nicht? Also wie wird das gedeckt praktisch, Feuer gelöscht, gedeckt durch das Element Wasser und wie verändert sich Farbe, Tonalität wieder und auch die Materie des Feuers. Nicht?
Ja, und die Verbindung mit der Luft, also die Luft ist notwendig,
die Luft, um das Feuer die zu nähern. Ja, wieder anheizt, wieder ubiquitärer bringt, dass das Feuer lodert, ja, wieder auf die Erde kommt, wieder verstärkt wird, wieder die vier Elemente.
Mich würde interessieren, wie das Feuer in den Kulturen, also diesen heiligen Aspekt des Feuers, also ich kenne ja sehr viele Kulturen, die das Feuer entsprechend schützen.
Ja, als Ritual gebrauchen.
Die brennende Kerze, das ewige Licht, dann der Vulkan mit seiner
Kommt natürlich
Energie.
Wieder aus der Religion.
Aus der Religion,
Religion
heraus,
die Vorstufen sind natürlich die Kulte,
ja.
Die Rituale. In der Religion ist es dann auch schon wieder domestizierter mehr. Nicht? Also wir sind ja, haben es dann nur mit Surrogate mehr zu tun. Nicht? Also es ist dann eben nur mehr der Leib Christi, die Hostie, und eben nicht mehr das Blut Christi und der Leib Christi, sondern eben Surrogate, nicht? Also der Wein und die Hostie als Surrogate. Und so ist es ja da auch, nicht? Also dass ja vieles, was dann als Opfergabe oder wieder als Erinnerung, nicht? Also die brennende Kerze wäre ja wieder so eine Memoralfunktion, die Erinnerung, das Gedächtnis, sei es an Verstorbene oder sei es eben, wenn etwas passiert ist, am Straßenrand sieht man ja oft auch Kerzen angezündet oder wo Attentate gewesen sind, wo etwas passiert ist, dass der Mensch eben nochmal zeigen will, ich erinnere mich daran und möchte hier ein Zeichen setzen. Und es ist eben auch wieder die Kerze, das eben brennt, das Feuer wieder zeigen soll, es wird sich erneuern, es ist was passiert. Aber es gibt Kraft, wir werden das wieder erneuern können. Also, die Kerze ist ein wesentliches Symbol, auch bei der Olympiade, also der mit der Fackel laufen darf und hier das olympische Feuer anzündet, also auch im Sport. Das ist hier auch wieder das wesentliche Element, dass man eben einen guten Verlauf haben möchte, Völker, also nicht... Völker ist ja ein Begriff, den man in dem Sinn nicht mehr verwenden soll, sondern eben Kulturen verbinden, miteinander verbinden soll, das Wesentliche. Und das ist ja auch so ein verbindendes Element, eben die Flamme, die hier gebracht wird, oder zu eben von Griechenland, was ja wieder so auch mehr oder minder so das Mutter-Vaterland der europäischen Kulturen auch ist, aber wie gesagt, also ich würde da durchaus auch das in den globalen Süden, Norden ausweiten, also das nicht nur soll das auf Europa beschränkt sein.
Aber das jetzt hier schließt sich sozusagen wieder der Kreis mit dem olympischen
olympischen Göttern, ne? Da sitzen die wieder, ja. Ne? Die olympischen Götter, ne? Also und die Kerze und in der die Bibel ist ja voll von Allegorien und Bildern, der brennende Dornbusch und verschiedene andere, der Feuerschein, der Feuerball, der hier die Göttlichkeit umgibt. Also, dass man nochmal zeigt, der ist ausgezeichnet, ne? Der ist der, der heraussteht, der herausragt, der eben wieder der mächtiges Feuer hat, ja auch immer etwas mit Macht zu tun hat. Also die Kirche, die Religionen sind voll von Feuersymbolen.
Um ihre eigene Macht sozusagen auch zu
Ja, aber zu wieder eigentlich, um auch es weiterzugeben, ne? Den Menschen weiterzugeben, zu zeigen, ja, du kannst auch teilhaben. Ne? Also ich gebe dir das ja wieder weiter, ne? In verschiedenen gefassten Formen, nicht in der Kerze zum Beispiel.
Also dieses Verteilen auch des Lichts, richtig, also indem man die Kerze weitergibt oder weiterreicht und neue Kerzen entzündet.
Prozessionen und anderen Dingen, nicht? Oder ich weihe eine Kerze und all diesen Dingen. Nicht?
Also auch dieses Geschenk sozusagen, Geschenk, so wie Prometheus begonnen hat, es den Menschen zu schenken, wird es dann untereinander dann entsprechend weitergeschenkt.
Genau. Verbindend und wieder auch als Geschenk. Ja. Wichtig, dass man eigentlich sich selber fragt und Fragen stellt an sich selber. Ja, wo bin ich denn eigentlich auch noch in diesen Mythos oder vielleicht in diesen Symbolen, in diesen Allegorien gefestigt, verfangen? Wo kann ich mich selber finden? Bin ich vielleicht in der Esoterik, in der Mystik? Oder wie halte ich es mit Ration und Aufklärung? Oder vermische ich gerne beides? Oder habe ich irgendwo im Taschen meinen Talisman, der vielleicht auch helfen soll? Also das, glaube ich, ist wichtig, dass man vielleicht auch weitergibt und auch autonom. Ich finde es immer wichtig, dass man wirklich auch autonom dann mit so einem Thema umgehen kann. Und selber Fragen stellt und sich selber auch befragt.
Frau Marschall, ich möchte mich sehr, sehr herzlich für diese interessante Stunde bedanken, über diesen Einblick in die Mythologie des Feuers. Ich hoffe, dass es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gleich spannend war wie für mich heute. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Kommen und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Es war durchaus auch so die durch für mich auch Aspekte, wo man vielleicht nochmal überlegen muss, nochmal drehen, wenden muss, noch einmal vielleicht manches auch verrücken muss. Also das durchaus ja nie abgeschlossen. Themen sind nie abgeschlossen.
Wollen Sie mehr über Feureo erfahren? Schauen Sie auf www.feureo-podcast.at vorbei. Hier können Sie alle Folgen anhören, mehr über unsere Gäste erfahren und den Podcast auch gleich abonnieren.